Thema Erneuerung in der Gemeinde haben wir gesprochen, zuerst von der grundsätzlichen Erneuerung eines einzelnen Menschen und wir sagten uns, dass wenn Gott einen Menschen erneuert, er ihn zu einem neuen Menschen schafft. Neuschöpfung ist ein Ausdruck, den die Heilige Schrift gebraucht. Ein anderer Ausdruck ist Auferstehung. Wenn Gott einen Menschen neu macht, dann heißt das, dass er vom Tode zum Leben hindurchdringt. Er steht auf aus seinem geistlichen Schlaf, aus seinem geistlichen Tode. Und ein dritter Ausdruck ist Wiedergeburt. Er wird noch einmal geboren. Hier heißt es, dass er einmal zwar ins irdische Leben gekommen ist als Mensch, aber er muss noch einmal geboren werden, bevor er in die nächste Welt eintreten kann, um dort Bürger, berechtigter Bürger zu sein. Und wir sagten uns hier, dass Wiedergeburt einmal verstanden werden kann als ein Gezeugtsein von Gott. Gott pflanzt neues Leben ein durch sein Wort. Und zweitens, Wiedergeburt kann verstanden werden als eine neue Ausrichtung. Das heißt, dass Gott seinen Charakter uns mitteilt in dieser Neuzeugung, in dieser Wiedergeburt. Es wird uns eingepflanzt etwas von seinem Wesen, einen Sinn für Heiligkeit, eine neue Liebe wird geschenkt, die dann aber auch zunehmen kann. Heute Morgen fahren wir fort mit den Ausführungen über Wiedergeburt und schließen den Gedanken der Verherrlichung ein. Dies ist nicht allgemein oder wird nicht allgemein erwähnt, wenn man von der Wiedergeburt spricht. Mir ist das einmal wichtig geworden im Studium von Römer 8. Wenn Sie Römer 8 einmal aufschlagen wollen, dann will ich dort die Verse 28 bis 30 lesen und einiges darüber sagen. Römer 8. 28 bis 30. Der Römerbrief zeigt ja, was Gott an Menschen tut, die von Natur aus Sünder sind. Und das kommt von Adam und Eva her, sagt Paulus in Römer 5. Diese Sünde bleibt allerdings mit dem, der zu Christus gekommen ist. Er wird gerechtfertigt, Kapitel 4. Aber in Vers 6 und 7 wird uns, dass wir dauernd miserable Sünder bleiben müssen, in dem Sinne, dass wir immer versagen müssen. Das ist nicht die Predigt von Römer 7. Römer 7 will unter anderem klar machen, dass wenn auch ein Mensch gerechtfertigt worden ist, die Tendenz zur Sünde, Paulus gebraucht das Wort Gesetz, im Christen dennoch wohnt. Und das hängt damit zusammen, dass er nur zum Teil wiedergeboren ist. Er ist wiedergeboren im Geiste, in seinem inwendigen Menschen. Aber es steckt die Sünde immer noch in seinen Gliedern gleichsam. Und diese Sünde ist nicht eine vollzogene Sünde, sondern eine latente Sünde. Sie wohnt latent in uns als Gesetzmäßigkeit. Ich glaube, das Wort Hang ist hier uns vielleicht deutlicher. Wir haben immer noch einen Hang zur Sünde. So wie ein Gravitätsgesetz in der Natur herrscht, andere Gesetze, ich kann sie auf Deutsch nicht aufführen, aber man hat sie auf der Schule gelernt. Es gibt verschiedene sogenannte Verhaltensweisen in der Natur, die man mit dem Wort Gesetz bezeichnet. Heute ist man etwas vorsichtiger mit dem Gebrauch dieses Wortes. Man sagt einfach mit diesem Ausdruck, beschreiben wir etwas, das wir beobachten als ständiges Verhalten in der Natur. Und so haben wir in uns, in unserem Leben, eine Beobachtung, dass wir von uns aus, von Natur aus, es liegt in unserem Wesen drin, dass ständig, ganz von selbst, eine Neigung da ist, eine Tendenz, ein Hang zur Sünde, zum Bösen hin. Das heißt, weg von Gott, Richtung Bösen. Und dieses ist in uns drinnen. Und deshalb sagt Jakobus, wir werden versucht, wenn wir von unserer eigenen Lust her, das heißt von unserem eigenen Menschen her, versucht werden. Nicht nur von dort her, Sünde kann auch an uns herangetragen werden, aber dann schließt sie sich an das, was in uns ist. Es ist also nie eine einseitige Sünde, wenn sie von außen auf uns zukommt. Sie knüpft an das, was in uns ist. Und die Lust in uns wird dann geweckt. Nun, dieses bleibt in uns. Und jetzt, wenn wir diese Tendenz überwinden, wir sagen Nein zu dieser Schwerkraft, dann haben wir nicht gesündigt. Wir haben Sieg bekommen über die Sünde, die in uns ist. Das heißt, über die Tendenz zur Sünde. Man muss also Sünde unterscheiden und sagen, einmal ist es die Neigung zum Bösen. In diesem Sinne ist sie Sünde vor Sünde. Wenn Sie einmal sorgfältig die letzten Verse von Römer 7 lesen, dann merken Sie dieses, dass er von zwei Sünden spricht. Das heißt, von zwei Arten von Sünde. Eine Sünde, die mich gefangen führt, ein Gesetz der Sünde, das mich gefangen führen will, zur Sünde führen will. Also ein Gesetz. Und wenn ich dann diesem Gesetz gehorche und etwas tue, in Gedanken, Worten oder Tat, dann habe ich eine Sünde Tat vollzogen. Dann habe ich gefehlt, dann bin ich zu Schulden gekommen. Und dieses muss nicht geschehen. Wann? In Römer 8, wenn der Heilige Geist ein neues Gesetz, das mir eingepflanzt worden ist, über mich herrscht. Es ist jetzt ein zweifacher Krieg in mir da. Ein Kampf gegen die Sünde und ein Kampf gegen den Heiligen Geist. Und ich bin der Schiedsrichter. Und wenn ich jetzt eine Niederlage erleide im Kampf gegen den Heiligen Geist, dann bekomme ich als Geschenk einen Sieg über die Sünde. Geheimnis des Sieges über die Tendenz zur Sünde: sorgen Sie immer dafür, dass Sie vor Gott eine Niederlage erleiden. Sorgen Sie immer dafür, dass Sie sein Knecht, sein Sklave, sein Untertane werden, bleiben. Nicht sein Obertan. Ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort ist. Aber dass er ihr Herr bleibt. Und wenn er mein Herr ist, dann kann ich über die Sünde herrschen. Das Geheimnis des Königssein, des Herrschens, dies ist übrigens das Wort, das Paulus gebraucht, ich glaube, das König, in Römer 6. Einmal gebraucht er, glaube ich, Herr sein und einmal vielleicht König sein. Auf jeden Fall, wenn wir Könige sein wollen, herrschen wollen über die Sünde, dann muss Gott mein König sein. In Römer 8 zeigt er also diese Vorrechte des Gotteskindes. Und er sagt, dass der Christ den Heiligen Geist bekommen hat, mit dem er nun Sieg haben kann. Aber der Christ hat auch ein neues Leben bekommen, das in sich selbst schon eine gewisse Stärke oder eine gewisse Kraft ist, eine gewisse Größe. Man muss an dieser Stelle auch vorsichtig sein, dass man den Heiligen Geist und das neue Leben auseinanderhält. Ich bin ein Christ geworden, ich habe neues Leben. Und der Heilige Geist wohnt in mir. Allerdings ist es nicht immer leicht, mein Denken als erneuerter Mensch zu unterscheiden vom Heiligen Geist. Und vielleicht hier noch ein Wink. Das ist auch nicht so wichtig. Manche Christen sind sehr darauf eingestellt, dass sie jetzt irgendwelche Stimmen oder Informationen oder Kommunikationen vernehmen wollen vom Heiligen Geist. Das ist gar nicht notwendig, denn der Heilige Geist wohnt so tief in mir, dass wir es nicht immer fertig bringen, zu unterscheiden zwischen dem, was ich denke und was der Geist, dann haben Sie das vielleicht bewusst gespürt, dass es herrlich war, oder Sie verspüren etwas besonders Angenehmes. Gut, das ist auch etwas, das man bewusst erlebt, aber jetzt gerade empfinden Sie nicht Ihre Gesundheit, wenn ich davon spreche, dann vielleicht, aber wenn Sie Schmerzen haben, dann merken Sie, dass etwas nicht richtig ist. Aber wenn Sie gesund sind, dann fühlen Sie sich wohl. Das heißt, Sie sagen, Sie haben keine Schmerzen. Und so ist es auch im Geistlichen. Wenn es normal zugeht, dann müssen wir nicht warten auf Stimmen des Heiligen Geistes. Dann ist mein Denken, mein Verhalten das Ergebnis seines Wirkens, seines Bewegens, seines Redens in mir. Die Frucht des Geistes ist mein Verhalten nach Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Es ist also etwas Herrliches um diese Gotteskindschaft. Und Paulus führt in Römer 8 eine Anzahl von Vorrechten des Gotteskindes auf. Unter anderem, wie schön es ist, einfach ein Kind Gottes zu sein. Er lässt seine Aufzählung über die Vorrechte des Christen münden in den Vers 28, wo er sagt, wir wissen aber, für die Gottliebenden wirkt alles zusammen zum Guten. Für die Gottliebenden wirkt alles zusammen zum Guten. Alles, was es gibt im Leben eines Christen, dient ihm zum Guten. Alles muss zum Guten hin dienen. Der Christ kann sich also nur freuen, wenn er vor Gott steht und mit ihm in Gemeinschaft steht. Was sind Christen? Die nach einem Vorsatz Gerufenen. Wir wissen, dass für die Gott Liebenden Gott alles zusammen zum Guten wirken lässt, nämlich für die nach einem Vorsatz Gerufenen. Gott hat uns gerufen. Wir lieben ihn. Der Christ bekommt hier zwei Bezeichnungen. Normalerweise ist es schwierig, dies in einer deutschen Übersetzung zum Ausdruck zu bringen, aber so wie ich es jetzt gelesen habe, kann man es tun. Denn im Griechischen haben wir ein Tätigkeitswort, das als Substantiv, als Dingwort, als Hauptwort gebraucht wird. Und das können wir auch im Deutschen tun, wenn wir sagen, der Liebende. Das heißt, ich bin einer, der Gott liebt. Oder ich kann sagen, ich bin ein Gottliebender. Ich bin von Gott gerufen. Ich bin ein von Gott Gerufener. Der Christ bekommt hier zwei Namen. Einmal ein Gottliebender. Er liebt Gott. Er ist einer, der Gott liebt. Wie ich sagte, nur der Christ hat diese Art von Liebe. Und er ist ein von Gott Gerufener. Aber dieser Ruf hat ein Ziel. Man wird wohin gerufen. Es ist nicht einfach ein Ruf nur zur Vergebung, zu Gott und so weiter, sondern es ist ein Ruf, der einen Anfang genommen hat und ein Ziel hat. Wenn ich diesem Ruf gefolgt bin, dann heiße ich ein Gerufener. Alle Menschen werden gerufen, aber nur die Menschen, die dem Ruf Folge leisten, bekommen die Bezeichnung Gerufene. Das merkt man im Römerbrief, Kapitel 1 und auch hier. Als Gerufener habe ich ein Ziel. Und dieses Ziel ist ein Vorsatz Gottes. Was ist der Vorsatz Gottes? Was ist der Plan Gottes mit mir? Wissen Sie, was Gottes Absichten mit Ihnen sind? Wissen Sie, was Gott vorhat mit Ihnen? Vielleicht denken Sie, das ist ein Geheimnis. Manches ist ein Geheimnis. Aber die Mitte davon ist nicht ein Geheimnis. Das heißt, als Ganzes wissen wir, was Gott mit uns vorhat. Wir wissen, warum er uns zu sich rief, als wir uns bekehrten, als wir uns rufen ließen. Es steht hier geschrieben. Vers 29 ist die Begründung. 29 beginnt im Griechischen nicht mit dem Wörtchen denn, sondern mit dem Wort weil. Und das ist stärkere Begründung als denn. Also, wir müssen uns bewusst sagen, 29 gibt uns die Antwort auf die Frage, warum ist es so, wie es ist in Vers 28. Das heißt, warum dient alles zum Besten? Und zweitens, was ist der Vorsatz, mit dem Gott uns gerufen hat? Was ist die Absicht Gottes in seinem Rufen und in seinem Umgang mit den Gerufenen? Was ist die Zentralabsicht Gottes? Nun, er ist mit uns, er hat mit uns begonnen und er geht jetzt mit uns um, 29, weil er die von ihm im Voraus gekannten auch im Voraus bestimmte, mitunter sagt man auch prädestinierte, die Lehre von der Prädestination, es hat hier eins seiner wichtigsten Verse. Aber lassen Sie mich vielleicht etwas klar machen. Prädestination hat einen Gegenstand. Gegenstand ist ja das, worauf oder worauf eine Wirkung zielt. Wenn Sie sagen, ich schlug oder ich nehme die Bibel, muss ich so sagen. Das ist ein Satz von drei Wörtern eigentlich. Zusammen mit einem Artikel natürlich bei Bibel. Aber ich nehme Bibel. Ich bin Substantiv, das heißt, ich bin der Handelnde. Nehme ist Prädikat, das heißt die Handlung. Bibel ist der Gegenstand. Ich bin Subjekt, Bibel ist Objekt des Handelns, des Nehmens. Was ist jetzt das Objekt, der Gegenstand des Handelns, wenn Gott das Subjekt, der Handelnde, prädestiniert? Er ist der Handelnde, Prädestination ist die Handlung. Worauf geht diese Handlung? Wohin, womit handelt hier Gott? Was ist sein Ziel in der Prädestination? Womit geht er um? Ja, hier steht es geschrieben. Und es kann nur so sein, dass wir mit ihm leben. Aber es wird geschrieben, wie wir mit ihm leben. Das ist das Herrliche. Wenn Gott prädestiniert, dann prädestiniert er nicht Sünder. Das Gegenstand oder der Gegenstand seiner Prädestination ist ein Christ, nicht ein Nicht-Christ. Auch wenn er uns prädestiniert hat, bevor wir bekehrt waren. Es geht nicht um die Frage, wer wird gerettet werden bei der Prädestination. Das ist eine Fehlentwicklung in der Theologie gewesen. Man muss hier korrigieren wieder, wie wir das so oft tun müssen als Theologen, anhand des Maßstabes des Wortes Gottes. Gegenstand der Prädestination ist nicht ein Sünder, um die Frage zu klären, soll er oder soll er nicht gerettet werden? Nicht Rettung ist die Frage, sondern es geht hier um einen, der schon gerettet ist. Das heißt, wenn es vor seiner Rettung geschieht, dann weiß Gott im Voraus, wer es ist, der gerettet wird. Und jetzt wird über diesen Punkt hinaus gesehen. Gott sieht den Punkt der Rettung und jetzt schaut er über diesen Punkt hinaus. Und jetzt geht es um die Frage, wie soll so ein Geretteter aussehen? Und der Gerettete ist der Gegenstand der Prädestination. Es geht also nicht um die Frage, wer soll gerettet werden und wer nicht, sondern wie soll man aussehen als Geretteter? Ist das denn eine Frage? Nun, wenn Sie die Heilige Schrift kennen, dann ja. Denken Sie einmal an grundsätzliche Möglichkeiten. Gott hätte uns retten können und dann, wie hätten wir aussehen können? Wir alttestamentliche Gerettete oder Menschen Gottes, ohne den Heiligen Geist, ohne Wiedergeburt, einfach in Gottes Geduld, in Gottes Gnade. Wir könnten zweitens aussehen wie Sklaven. Er könnte uns zu seinen Sklaven machen. Er müsste uns nicht in die Hölle schicken, müsste uns nicht töten, aber wir wären seine Sklaven, seine Dienstknechte. Hätte er ruhig machen können, nicht wahr? Es gibt Leute, die denken, Christen werden zu Engeln. Nun, wollen wir das einmal als theoretische Möglichkeit hinstellen. Stimmt nicht, aber hätte uns vielleicht zu Engeln machen können. Das tut er nicht. Das ist nicht der Zustand des Gerettetseins, wenn Gott uns von der Hölle befreit. Was ist der Zustand? Der Zustand ist hineingenommen sein in seine Familie. Wir sind seine Kinder. Wir werden aus ihm geboren, das heißt, wir werden ihm ähnlich. Und weil wir ihm ähnlich geworden sind, dürfen wir ihm ähnlich werden. Und das klingt für Sie unlogisch, ja? Aber das ist Evangelium. Evangelium heißt, das, was geworden ist, wird. Nach dem Gesetz lautet es so, das, was wird, ist dann geworden. Das heißt, geworden sein ist das Ergebnis von Werden. Aber im Evangelium ist es so, dass Gott erst aus uns etwas macht. Und dann sind wir etwas Gemachtes und dann entwickeln wir uns weiter. Dann werden wir noch mehr, was wir schon sind. Genau wie es im Irdischen ist. Mütter bringen Kinder hervor. Und es ist ihnen sehr wichtig, jetzt ist hier ein neues Menschenwesen da, ein vollkommenes Wesen. Aber es ist noch nicht das, was es werden kann. Wenn wir es so nehmen einmal, dann haben wir ein klares Beispiel. Wenn wir so theoretisch sprechen, dann halten wir es für unmöglich. Aber sehen wir ein Baby vor uns, dann ist es sofort klar, was wir meinen. Erst muss ein Kind geworden sein, bevor es werden kann. Ja? Erst müssen wir heilig geworden sein und dann können wir heilig werden. Erst müssen wir Gott ähnlich geworden sein durch Wiedergeburt, durch geboren sein in seine Familie und dann können wir ihm ähnlicher werden. Und dieses Gott ähnlich werden als seine Kinder, das ist sein Vorsatz, das ist sein Ziel, sein Vorhaben, sein Zweck in unserer Wiedergeburt und das bleibt sein Vorsatz, sein Plan mit uns während unseres Glaubenslebens bis zur Wiederkunft Jesu Christi. Dann ist sein Vorhaben abgeschlossen, dann sind wir angekommen. Zwischen Wiedergeburt und Vollendung gibt es Wachstum. Diese Wiedergeburt nennt Paulus an dieser Stelle Verherrlichung. Lesen wir noch einmal Vers 29 und dann 30. Weil er die von ihm im Voraus gekannten, auch im Voraus bestimmte, seinem Ebenbilde, dem Sohne, gleichgestaltet zu sein. Der Sohn ist das Ebenbild Gottes. Als er auf Erden war, war er einer von uns. Aber er war ein vollkommenes Bild von Gott. Er stellte Gott dar. Seht ihr mich, seht ihr den Vater, sagte er zu Philippus. Also dem Sohn sollen wir gleich werden, denn der Sohn ist dem Vater gleich. Und wenn wir dem Sohn ähnlich werden, dann werden wir auch so mit dem Vater ähnlich, weil ja der Sohn dem Vater vollkommen ähnlich ist. Gleichgestaltet zu sein, warum dieses? So dass er, Jesus, der Sohn, der Erstgeborene unter vielen Brüdern sei. Ähnlichkeit und Unterschied zu gleicher Zeit. Brüder, aber Erstgeborene unter Brüdern. Er nennt uns seine Brüder, wir nennen ihn unseren Herrn. Wir sind seine Brüder, aber er ist der Erstgeborene und mit Abstand anders. Und dennoch eine Ähnlichkeit, weil wir auch aus Gott gezeugt worden sind. Nur ist er Gott und wir nicht Gottes oder Götter. Aber welche er im Voraus bestimmte, Gott ähnlich zu sein, diese rief er auch. Und welche er rief, diese rechtfertigte er auch in der Bekehrung, vergab ihnen ihre Schuld. Und jetzt, welche er rechtfertigte, diese verherrlichte er auch. Nicht wird er verherrlichen. Wir denken gleich an die künftige Verherrlichung. Paulus sagt, es ist schon geschehen. Denn das, was kommt, kann nur geschehen, weil etwas Ähnliches schon geschehen ist. Es gibt nämlich eine dreifache Verherrlichung, parallel zur dreifachen Rettung, von der ich sprach. Rettung von der Schuld oder Strafe der Sünde, Rettung von der Kraft der Sünde in unserem Glaubensleben als Sieg über Sünde und dann Rettung von der Gegenwart der Sünde. Und parallel zu diesem erfahren wir eine Verherrlichung. Eine Verherrlichung in der Wiedergeburt, wo wir geboren werden in einer Ähnlichkeit zu Jesus Christus. Und dann werden wir durch Vers 28, durch alles das, was in unser Leben hineinkommt, als Gott Liebende, es dient uns zum Besten. Und dieses Beste ist ja Jesus Christus ähnlich werden. Also in unserem Glaubensleben erfahren wir durch die Wirkung Gottes in unserem Leben, durch allerlei Umstände und Zustände, eine fortschreitende Verherrlichung. Je mehr wir Jesus ähnlich werden, je mehr sind wir verherrlicht. Und dann in der Vollendung, wo diese Verherrlichung dann einen Abschluss nimmt. Warum nennt Paulus es Verherrlichung? Nun, weil es ein Vorgang ist des Gottähnlichwerdens und Gott das Größte und Schönste und Herrlichste ist, das es gibt. Wenn etwas dem Herrlichsten in der Welt ähnlich wird, dann bedeutet dieses eine Verherrlichung. Gott ist der Herrlichste. Das Gott ähnlich werden bedeutet für uns eine Verherrlichung. Also Wiedergeburt oder das Kind Gottes werden, das in die Familie Gottes geboren werden, sodass ich ein Bruder von Jesus Christus werde, ein Kind von Gott, heißt in den Zustand einer Herrlichkeit hineinkommen. Ich werde also heilig gemacht, ich werde liebevoll gemacht, ich werde herrlich gemacht. Diese verschiedenen Ausdrücke gebraucht die Heilige Schrift für Wiedergeburt. Aber im Versuch, die Wiedergeburt zu verstehen, müssen wir erkennen, dass sie letztlich ein Geheimnis bleibt. Wir haben jetzt versucht, einiges zu sagen über die Wiedergeburt. Aber wenn wir sie erschöpfen wollten, sie erfassen wollten, dann müssten wir mit Jesus sagen, sie bleibt ein Geheimnis. Er sagte ja zu Nikodemus, Johannes 3, 7 und 8, lass es dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, weißt jedoch nicht, woher er kommt, noch wohin er fährt. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wir sehen etwas, wir merken etwas, so wie wir den Wind feststellen an den Gegenständen, mit denen er umgeht. Wir merken, etwas ist anders geworden, aber wir können nicht alles erklären. Wir wissen, Gott hat gehandelt. Und eines Tages werden wir natürlich viel mehr darüber erfahren. Kommen wir zu einem anderen Ausdruck noch kurz, oder vielleicht einige Ausdrücke. Erleuchtung ist noch ein Ausdruck, ein vierter Ausdruck, den das Neue Testament gebraucht, um diese Erneuerung zu beschreiben, die wir erleben, wenn wir als Sünder, als verlorene Menschen zu Jesus Christus kommen und den Wert seines Kreuzestodes für uns im Glauben in Anspruch nehmen. Erleuchtung. Hier lese ich zuerst Hebräer 10, Vers 32. Hebräer 10, 32. Der Schreiber deutet hier kurz an, was an anderen Stellen der Heiligen Schrift etwas deutlicher gesagt wird. Und wir wollen auch einige andere Verse lesen. In Hebräer 10, 32 sagt der Schreiber, gedenkt aber der früheren Tage, das heißt früheren Tage des Glaubenslebens, in welchen ihr nach eurer Erleuchtung viel Kampf erduldetet, unter dem ihr zu leiden hattet. Diese Christen leiden und sie tendieren, müde zu werden. Und der Schreiber sagt, denkt doch zurück an die Tage, wo ihr frisch im Glauben wart, wo die erste Liebe da war. Ja, wann war das? nach eurer Erleuchtung, als ihr ins Licht gekommen wart, aus der Finsternis ins Licht. Hier wird die geistliche Erneuerung Erleuchtung genannt. Das heißt, Finsternis weicht, Licht tritt ein. Deshalb können die Christen die Bibel besser verstehen als Nichtchristen. Deshalb ist es so schwer, einem nicht wiedergeborenen geistliche Wahrheiten klarzumachen. Wenn der Heilige Geist es nicht tut, zur Genüge, sodass er zum Glauben kommen kann, dann würde er nie zum Glauben kommen. Deshalb sollte man bitten, dass Gott sie diese beginnende Erleuchtung schenkt, sodass sie zur Erleuchtung kommen können und dann wirklich eintreten ins Licht. Noch eine andere Stelle aus dem Leben des Apostels Paulus. Apostelgeschichte 26. Apostelgeschichte 26. Die Verse 17 und 18. Hier spricht Jesus in einem Gesicht zu Paulus bei seiner Bekehrung, bei dieser Gelegenheit: Ich werde dich erretten von dem Volk. Volk hier ist Israel, vom Volk Israel. Also weiß Paulus, dass er, oder Saulus hier noch, dass er zu leiden haben wird von seinem Volk. Aber er hat die Zusage von Jesus: Ich werde dich erretten von dem Volk und von den Heiden, also von den Nicht-Israeliten. Er wird auch von denen zu leiden haben, wird aber auch von denen errettet werden, unter welche ich dich sende. Die Sendung geschieht also zuerst oder in erster Linie, besser gesagt, für die Heiden. Paulus ist also vornehmlich Heidenapostel im Gegensatz zu den Zwölfen. Warum wird Paulus gesandt? Aufzutun ihre Augen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott, zu empfangen Vergebung der Sünden und später ein Erbteil unter den Geheiligten durch den Glauben an mich. Hier haben Sie eine sehr schöne Beschreibung von Bekehrung, was das heißt. Unter anderem ein Übertreten aus dem Bereich der Finsternis ins Reich des Lichts. Kolosser 1, 13 ist auch noch ein Text, der mir jetzt gerade einfällt. Man kann ihn aufschreiben und einmal sich ansehen. Aber inzwischen lesen wir 1. Korinther. 1. Korinther 2, Vers 16. 1. Korinther 2, 16, der letzte Vers des Kapitels. Was heißt es, erleuchtet zu werden? Es heißt, die Denkweise Gottes zu bekommen. Wer hat des Herrn Sinn erkannt? Das heißt, wer hat in seinen Kopf hineinschauen können, in sein Denken hinein, in seine Pläne, in sein Büro, dass er ihn belehre? Niemand. Aber wir Christen haben Christi-Sinn. Das heißt, Christus, Gott Mensch geworden, hat uns sein Wesen mitgeteilt. Wir sagten vorhin Liebe, Gerechtigkeit, wir sind herrlich geworden. Hier heißt es, wir haben die Denkweise, den Sinn Christi. Das wird uns eingepflanzt, das wird ein Stück unserer Natur. Auch dies kann zunehmen. Es ist nicht vollkommen. Es ist auch nicht im Maß der Größe Christi Sinn. Es ist nur in der Qualität oder in der Essenz, im Wesen, ist es das, was Christus hat, die Art, die Denkweise Christi, seinen Sinn. 2. Korinther 4, 2. Korinther 4, 3 bis 6. Wenn unser Evangelium verhüllt ist, wenn man es nicht versteht, es ist wie ein Schleier, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, die noch nicht gerettet sind, in welchen der Gott dieser Weltzeit, wer ist in dieser Zeit der Welt Gott? Satan. Hier spricht Paulus von Satan. Und er tut es durch den Heiligen Geist. Das heißt, Gott anerkennt, dass hier in dieser Welt es einen Gott gibt und nicht er alleiniger Gott hier ist. Er duldet diesen zweiten Gott, Es ist Satan, dieser in dieser Welt Zeit, aber diese Zeit dieser Welt wird ja ein Ende nehmen und dann wird Gott alles in allem sein. Aber in dieser Zeit gelingt es dem Gott dieser Weltzeit, den Sinn der Ungläubigen zu verblenden. Jetzt wissen Sie also, warum Ihre unbekehrten Verwandten das Evangelium nicht verstehen können. Weil Satan ihr Inneres, ihr Denken blind gemacht hat. Das heißt, das Auge eines Unwiedergeborenen ist dunkel geworden. Er kann nicht sehen. Er ist geblendet, blind. Das ist eine Frucht des Wirkens Satans. So dass, das hat die Folge, dass ihnen nicht aufleuchtet das helle Licht der guten Botschaft von der Herrlichkeit Christi. Und solche Menschen können sonntäglich in die Kirche gehen, in Evangelisation kommen. Und wenn der Heilige Geist nicht diesen Schleier wegnimmt, von sich selbst vermögen sie nie, diesen Schleier wegzunehmen. Von sich selbst kann man nie hier das verstehen. Deshalb Diskussionen auch ergebnislos so oft erfolgen. Das heißt nicht, dass Gott nicht Diskussionen gebraucht, aber Gott muss hier rufen und wir sollten rufen. Und in diesem Prozess kann der Heilige Geist den Schleier wegnehmen. Aber von sich selbst aus zu versuchen, ist ergebnislos oder ist umsonst. Man kann nicht durch eigenes Bemühen Gott finden. So erkennt man nicht Gott. Gott muss uns suchen, wir müssen uns finden lassen. Welcher Gottes Ebenbild ist. Das heißt, Christus ist Gottes Ebenbild. Denn wir verkünden nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, dass er der Herr ist und man sich ihm zu unterstellen hat. Ich finde es schön, ich habe das erlebt, als ich nach Europa kam. Wenn man fragte, bei uns sagt man immer wieder bekehrt oder gerettet. Hier sagt man, wenn Menschen zum Glauben kamen, sie haben sich dem Herrn ergeben oder ausgeliefert. Ja. Eine Hingabe. Das war ein guter Ausdruck, weil Jesus Christus Herr ist. Und Bekehrung heißt, diesen Herrn wirklich als Herrn anerkennen. Und selbst aber als eure Sklavendiener Jesu wegen, weil Gott es ist, der das Licht aus der Finsternis scheinen hieß, welcher in unseren Herzen schien, um leuchten zu lassen die Kenntnis von der Herrlichkeit Gottes im Gesichte Jesu Christi. Das ist ein umständlicher Satz. Aber es heißt, dass wenn ein Mensch sich rufen lässt, dass Gott dann hineinleuchtet, so wie er in 1. Mose 1, Vers 3 sagt, es werde Licht und es ward Licht. So sagt er jetzt zu einem Menschen, der sich rufen lässt, es werde Licht und Licht kommt ins Herz hinein. Und er kann jetzt anders denken. Mit einmal sieht er andere Zusammenhänge. Ganz andere Perspektiven. Und das Licht Jesu Christi leuchtet in ihm. Es gibt noch andere Verse. Epheser 1 haben wir eine Stelle. Und in Epheser 5 sagt Paulus, dass ihr Finsternis wart, jetzt aber seid ihr Kinder des Lichts. Oder wenn jemand zum Glauben kommen soll, wir hatten diesen Vers schon diesen Tagen gelesen, ruft Gott, wache auf aus dem Tode und so wird Christus dir leuchten. Dann bekommt man Licht. Im letzten Kapitel des Johannes, 1. Johannes 5, Vers 20, sagt Johannes, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und nun da ist und uns einen Sinn, das heißt ein einsichtiges Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen kennen möchten. Wir können jetzt Jesus Christus, den Wahrhaftigen, erkennen, weil Jesus gekommen ist und uns ein neues Denken gegeben hat. Ist es nicht herrlich, ein Christ zu sein? Ist es nicht herrlich zu erfahren von der Offenbarung der Heiligen Schrift, die Gott uns gegeben hat, was er vorhat mit Menschen, die noch im Tode sind, die noch nicht zu sind, die noch nicht zum zweiten Mal geboren sind, die noch in der Finsternis sind. Er will sie zu neuen Geschöpfen machen, zu Menschen in seiner Familie. Er will sie ins Licht versetzen. Ja, er will ihnen ihr Leben mit Herrlichkeit füllen, weil er sie so macht, wie er selbst ist. Wir sind jetzt noch unterwegs Wir haben schon etwas. Wir können es vergleichen mit der Blume, die noch in der Knospe ist. Wir haben die Knospe, aber die volle Blüte, die kommt noch. Inzwischen arbeitet Gott an uns. Wollen wir bei ihm bleiben, ihm treu bleiben, sodass wir dieses Ziel nicht verfehlen und an jedem Tag die volle Blüte aufgehen kann für uns und wir in dieser Herrlichkeit und Ewigkeit leben können, dieses Ziel nicht verfehlen. Wir beten noch einmal. Wir danken dir, Herr, für deine großen Absichten mit uns. Wir danken dir, Herr, für deine großen Pläne. Und wir wollen uns dir zur Verfügung stellen, sodass deine großen Herrlichkeitspläne mit uns in Erfüllung kommen können, zur Erfüllung gelangen können. Und Herr, wir bitten dich, lass uns Instrumente von dir sein, Werkzeuge sein, die gebraucht werden können, in deinem Bemühen, Menschen zum Licht zu führen und zu diesem neuen Leben, das du schenken willst. Und lass auch immer wieder Menschen sich rufen lassen und sich umkehren und deine Vergebung, dein Licht, dein neues Leben in Empfang nehmen. Amen.